Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Christian Sommerbrot, Allgemeinmediziner in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden, Landesvorsitzender des Hausärzteverbands Hessen und Schatzmeister des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands, also des Bundesverbands. Hallo nach Wiesbaden, Herr Sommerbrot.
Hallo, Herr Gerloff, schönen guten Tag.
Herr Sommerbrot, Entbudgetierung hier, Not-HVM in Hessen und Rebudgetierung in Baden-Württemberg dort. Kliniken, die in die hausärztliche Versorgung einsteigen können sollen. Vorhaltepauschalen für Hausärztinnen und Hausärzte. In der Hausarztmedizin könnte sich einiges tun in den kommenden Monaten. Welches Thema brennt Ihnen denn in Hessen derzeit am meisten auf den Nägeln? Oder gibt es sogar noch ein ganz anderes Thema, das Ihnen stark auf den Nägeln brennt, das ich jetzt noch nicht aufgezählt habe?
All diese Themen brennen uns wirklich unter den Nägeln, aber die sind alle noch sehr nebulös und hängen in der Luft. Also das GVSG, das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, was Sie hier angesprochen haben, gibt es ja im Moment nur im Referentenentwurf, der auch erstmal in dieser Form im Bundestag diskutiert werden muss. Wir sind also noch weit weg von einer Umsetzung. Insoweit wird es sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten spannend werden, was davon dann auch wirklich finalisiert wird.
Okay, dann gehen wir das mal einzeln durch. Vielleicht fangen wir in Hessen an, im eigenen Sprengel. Sind denn die Hausärzte von dem schon angesprochenen Not-HVM auch betroffen? Wie stark werden sie aktuell quotiert in Hessen?
Also der Not-HVM ist tatsächlich in erster Linie bei den Fachärzten kommt er zum Tragen. Das hängt damit zusammen, dass die Hausärzte in Hessen eigentlich vor Corona und jetzt nach Corona langsam wieder nicht budgetiert sind. Wir gehören zu den Bundesländern, die von einer potenziellen Entbudgetierung relativ wenig profitieren würden. Da gibt es natürlich andere Bundesländer, Hamburg, Berlin sind so ganz vorne zu nennen, Niedersachsen, die natürlich deutlich mehr profitieren wird von einer Entbudgetierung. Der Not-HVM in Hessen betrifft eigentlich vor allen Dingen die fachärztlichen Honorartöpfe. Und da geht es im Grunde genommen darum, dass in dem unteren Punktwert Praxen, die ihre Leistungen sehr gut vergrößern können, dort leichter zu Geld kommen können oder Gelder noch einholen können, während fachärztliche Praxen, die das nicht können, da auf der Strecke bleiben. Und um dieses Ungleichgewicht zu lösen, hat die KV Hessen diesen Not-HVM beschlossen.
Und es geht ja letztlich darum, die Leistungsmenge zu reduzieren. Ist das die richtige Maßnahme dafür?
Naja, das Geld reicht nicht aus und es geht jetzt darum, dass das Geld gerechter verteilt wird. Und es gibt Fachbereiche, die ihre Leistung leichter steigern können. Die haben da natürlich Glück. Die drehen dieses Hamsterrad und die Praxen, die das nicht so gut können, bleiben auf der Strecke. Und um dieses Ungleichgewicht innerhalb der fachärztlichen Versorgung aufzulösen, dafür ist der Not-HVM gedacht.
Ah ja. Gut, dann gibt es ja auch die Möglichkeiten für Hausärztinnen und Hausärzte, verstärkt Patientinnen und Patienten in die hausarztzentrierte Versorgung zu bringen oder jedenfalls dafür zu werben. Wie sehen denn hier die aktuellen Bedingungen in Hessen aus? Das ist ja schon eine der Regionen, wo das tatsächlich immer noch wächst, oder?
Was heißt eine? Es wächst eigentlich bundesweit. Ja. Wir sind in Hessen eigentlich bei einem ganz guten Wachstum. Also im Moment versorgen wir ungefähr so zwischen 11% und 12% aller Versicherten in Hessen im Rahmen der hausarztzentrierten Versorgung. Und laut den Daten, die uns aus den Praxen erreichen, steigt das immer noch weiter an. Die Kollegen sind da sehr zufrieden und die Patienten scheinen auch sehr zufrieden zu sein.
Werbung.
Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der ApoBank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/vermögensverwaltung.
Also das läuft ganz gut. Soweit vielleicht zum Ist-Zustand in Hessen. Jetzt kommen wir mal zu den Dingen, die noch ein bisschen im Nebel sind, wenn wir das so sagen wollen. Und zwar dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, kurz GVSG. In dem vorliegenden Referentenentwurf sind ja einige Wünsche der Hausärzte durchaus drin. Entbudgetierung nach MGV Plus, das heißt also nicht die Entbudgetierung wie bei Vorsorgeleistungen, dass die einfach draußen sind aus dem Budget, sondern dass eben auch Sondervereinbarungen weiterhin berücksichtigt werden können, dass also die Kassen eine Nachschusspflicht haben. Es gibt aber auch dann die Vorhaltepauschale für Versorgerpraxen. Herr Sommerbrot, hilft das ein bisschen, wenn es denn so kommt, den Druck aus dem hausärztlichen Kessel zu nehmen?
Ich kann die Frage so nicht ganz genau beantworten. Im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz gibt es drei Schwerpunkte, die angegangen werden. Das ist einmal die Stärkung der hausärztlichen Versorgung. Dazu gehören die Entbudgetierung, die Jahres- und Vorhaltepauschalen, die Sie genannt haben, aber auch der HZV-Bonus oder die Bagatellgrenze bei Wirtschaftlichkeit. Und dann kommen noch zwei weitere Punkte, die Etablierung neuer Versorgungsstrukturen. Darunter fallen die Gesundheitskioske, Primärversorgungszentren und die Gesundheitsregionen. Ja. Und der dritte und letzte Punkt ist der Ausbau der Medizinstudienplätze. Ja. Und die einzelnen Maßnahmen greifen nicht wirklich gut ineinander über, sondern sind tatsächlich alles Einzelmaßnahmen. Also die Entbudgetierung ist einfach die Maßnahme, dass die Leistungen aus dem Kapitel 3 nicht mehr budgetiert vergütet werden, sondern nach der Anzahl der erbrachten Leistungen vergütet werden. Und das ist für viele Bundesländer tatsächlich ein Zugewinn, auch wenn jetzt in Hessen nicht, unterstützen wir das trotzdem deutlich, weil das tatsächlich auch die hausärztliche Versorgung sichert und ein wichtiges Signal ist.
Ja.
Die Jahres- und Vorhaltepauschalen, da geht es um die Versorgung chronisch kranker Patienten. Das ist tatsächlich ein Novum, weil man einfach erkannt hat, dass diese Klammerung an das Quartal, das traditionell im ambulanten System vorherrscht, veraltet ist. Und einfach den Anforderungen nicht entspricht. Und bei allen Patienten, die chronisch krank sind, würde es eigentlich Sinn machen, dass man Jahrespauschalen bekommt und die Patienten jetzt nicht alle 3 Monate ihr Versichertenkärtchen abgeben müssen. Und es gibt durchaus einige chronisch kranke Patienten, die auch nicht jedes Quartal zwingend in die Praxis kommen müssen, sondern die zum Beispiel ihr Rezept jetzt neu per E-Rezept bekommen können. Und damit würde man die Praxen auf der einen Seite entlasten und die Patienten auch von unnötigen Arzt-Patienten-Kontakten. Und das ist das eigentliche Ziel dieser Jahres- und Vorhaltepauschalen, die Praxen von unnötiger Arbeit zu ersetzen.
Wie hoch müsste denn die Vorhaltepauschale sein? Hier kommt ja vor der Umsetzung, selbst nach der Verabschiedung eines potenziell kommenden Gesetzes, noch der Bewertungsausschuss ins Spiel. Wie hoch müsste die sein?
Das ist ja tatsächlich eine wirklich spannende Diskussion. Das ist ja auch genau der Punkt, weswegen dieses Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz auch von den Krankenkassen angegangen wird. Viele Dinge brauchen einen Transformationsprozess, der selber sehr viel Geld kostet. Ja. Lauterbach schlägt vor, dass er da die Liquiditätsreserven des Gesundheitsfonds anzapft, wie das auch schon Spahn vorher ausgiebig getan hat. Dementsprechend sind die Krankenkassen wenig begeistert. Die Zahl, die Patientenkontakte reduzieren können durch eine Jahres- und Vorhaltepauschale, das ist im Grunde genommen tatsächlich die spannende Größenordnung, wie viele Patienten sind das. Weil es ist natürlich auf der einen Seite klar, es gibt nicht mehr Geld. Wir müssen im Grunde genommen Geld umverteilen. Und Patienten, die jetzt nicht so häufig in die Praxis kommen, da brauchen wir traditionell nicht so eine hohe Vergütung wie bei den Patienten, die häufig in die Praxen kommen. Und oder wo wir viele Hausbesuche machen. Und da müsste man tatsächlich hier neben der Einsparung, die durch eine Chroniker- und Versichertenpauschale reinkommt, müsste man sicherlich auch eine bessere Honorierung der Patienten überlegen, die regelmäßig in die Praxen kommen.
Sie haben ja in Hessen vor ein paar Jahren eine Strukturpauschale eingeführt. Wie hoch ist diese eigentlich ganz genau und welche Bedingungen müssen Sie erfüllen, damit Sie eine solche Strukturpauschale bekommen?
Die Strukturpauschale war dafür gedacht, dass man Praxen nochmal gesondert stützt hier die schwerpunktmäßig hausärztliche Leistungen bringen. Und da gibt es einen Katalog von 10 Leistungen. Dazu gehören Hausbesuche, dazu gehört Wundversorgung, dazu gehört geriatrische Leistungen, psychosomatische Leistungen und noch einige weitere. Und wenn man 5 von diesen 10 Leistungen erbringt, dann bekommt man diese Strukturpauschale. Das schwankt von Quartal zu Quartal, wie hoch da die Ausschüttung ist, so zwischen 1 und 2,50 Euro pro Patient.
Aha. Das ist also so ein bisschen ähnlich auch wie die Voraussetzungen für die Vorhaltepauschale, so wie es jetzt im Moment im GVSG geplant ist, oder?
Genau, also das ist tatsächlich, da sind wir jetzt bei der Vorhaltepauschale angelangt. Das ist tatsächlich nochmal ein Punkt, wo Hausärztepraxen definiert werden. Wir haben Hausärzte im Bereich eine Sondersituation, weil aus unserer Sitze durchaus sich auch ein Fachinternist niederlassen könnte. Und dann zum Beispiel in einer kardiologischen oder gastroenterologischen Praxis arbeitet. Und wir haben natürlich viele Kollegen, die jetzt zum Beispiel in diabetischen Schwerpunktpraxen auf einem hausärztlichen Sitz arbeiten oder die in der Schmerztherapie arbeiten, die jetzt nicht schwerpunktmäßig hausärztlich sind. Und es ist schon eine sehr lange Debatte, seit einige Jahre schon läuft, wie man diese Hausarztpraxen, die nicht schwerpunktmäßig hausärztlich sind, von denen, die schwerpunktmäßig hausärztliche Versorgung erbringen, unterscheiden kann und wie man die Praxen, die wir besonders haben wollen, nämlich die Versorgerpraxen, besser stützen kann.
Das ist diese Strukturpauschale beziehungsweise dann die Vorhaltepauschale. Und wenn wir jetzt noch einmal, ich habe mir das vorher mal überlegt, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich habe jetzt einen chronisch kranken Patienten, den betreue ich jetzt schon über mehrere Jahre und der kommt auch regelmäßig tatsächlich in die Praxis. Ich kriege immer Chronikerpauschale 1, Chronikerpauschale 2. Im Jahr macht das so etwa 80 Euro, glaube ich, alleine diese beiden Ziffern. Wenn ich jetzt die neue Chronikerpauschale sehe und ich muss den nicht mehr so oft sehen, manche muss ich oft sehen, manche nicht so oft. Wie kann man danach differenzieren oder ist gerade diese Differenzierung dann nicht der richtige Weg, sondern man sagt, naja, manche haben halt mehr Aufwand und manche weniger und am Ende mittelt sich das. Wie ist da der richtige Weg? Es geht ja darum, Behandlungsanreize für Anreize für eine Überbehandlung, so heißt es ja, die sollen rausgenommen werden, aber soll ja auch nicht eine Unterversorgung kommen, dass die dann einfach zu wenig in die Praxis kommen. Wie findet man da den richtigen Weg?
Der Ansatz ist ja nicht, dass die Versorgung so bleibt, wie sie ist und statisch sich nicht ändert, sondern wir werden voraussichtlich, da man kann schon davon ausgehen, dass wir uns darauf einstellen müssen, mit weniger Personal, medizinischen Fachangestellten, weniger Ärzten, mehr Patienten versorgen zu müssen. Ja. Das ist eine Realität, die auf uns zurollt und der wir uns stellen müssen. Und damit ist eine Reduktion von Arzt-Patienten-Kontakten und gerade die Reduktion von unnötigen Arzt-Patienten-Kontakten wirklich sinnvoll. Es gibt durchaus Patienten, die ihre Medikamente regelmäßig nehmen und jedes Quartal in die Praxis müssen, damit ich hier das Kärtchen durchlesen kann, um die Patienten mit Medikamenten zu versorgen. Ja. E-Rezept hin oder E-Rezept her, die müssen trotzdem kommen. Und das verstopft natürlich die Anmeldung und die Wartezeiten und die Prozesse. Und jeder Patient, der schon in der Praxis ist, dem fällt auch noch immer eine Frage ein. Insoweit, diese Patienten müssen nicht zwingend in die Praxen kommen, wenn wir nicht daran gebunden sind, jedes Quartal die Karte einzulesen. Und das entlastet die Praxen und damit entsteht mehr Zeit, die kranken Patienten, die wirklich häufig in die Praxis kommen müssen, besser zu versorgen.
Ja. Also das ergibt sich dann aus dem Versorgungsbedarf. Da muss man gar nicht unbedingt Anreize setzen, wenn man am Ende ein auskömmliches Einkommen hat als Hausarzt oder als Hausärztin. Kann man das so sagen? Dann ist am Ende eine gute Versorgung, die stellt sich dann von selber ein, weil jeder seine Patienten gut versorgen will. Kann man das so einfach sagen?
Also es wird sich so darstellen und wir sehen das ja jetzt, dass wirklich viele Patienten auch in die Praxis kommen. Also einfaches Beispiel ist diese Chronikerpauschale. Der Patient ist nur chronisch krank, wenn er jedes Quartal in die Praxis kommt.
Ja.
Oder die DMP-Untersuchungen, die zum Teil jedes Quartal durchgeführt werden, auch wenn die Werte eigentlich gar nicht so schlecht sind. Da muss man natürlich sagen, man kann die DMP-Untersuchung vielleicht auf halbjährlich setzen, aber es ist halt alles sehr eng gefasst und alles lebt davon, dass die Patienten häufig in die Praxen kommen. Mhm. Und wir haben Patienten, wo das nicht notwendig ist, und wir haben Patienten, wo das notwendig ist. Und wir brauchen mehr Luft für die Patienten, die wirklich häufig in die Praxis kommen müssen, mit schweren Erkrankungen, Laborkontrollen, Gesprächstherapien, Erklärungen, Erhöhung der Compliance und der Adhärenz. Also da sind lauter Punkte, für die wir in der Praxis tatsächlich Zeit brauchen. Und da sind wir für jeden Patienten dankbar, der nicht notwendigerweise, der nicht unnötig in die Praxis kommt.
Aha. Herr Sommerbrot, manchmal wird man ja jetzt auch mal von der Zeit überholt. Wir haben das Gespräch begonnen vor einigen Tagen und inzwischen gibt es eine Entwicklung, die es erforderlich macht, dass wir noch einmal sprechen, bevor der Podcast veröffentlicht wird. Es hat einen Brief der KV'n gegeben an den Gesundheitsminister. Die warnen vor der Umsetzung der neuen Regeln um die Vorhalte- und Chronikerpauschalen, wie es im GVSG vorgesehen ist. Das ZI, also das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung, das spricht sogar von einer Abrissbirne für die hausärztliche Versorgung. Was ist denn da dran an den Sorgen im KV-System?
Naja, die KV, die KBV und das ZI haben praktisch die Vorgaben im Referentenentwurf voreilig sehr streng und im Worst-Case-Szenario ausgerichtet. Und hier muss man aber jetzt betonen, es ist ein Referentenentwurf, der noch diskutiert wird. Und anstatt das Worst-Case-Szenario zu diskutieren, hätten wir uns von der KBV gewünscht, dass sie da mehr mit uns in den Diskurs und auch mit der Politik in den Diskurs geht, dieses Gesetz entsprechend zu moderieren. Das, was wir angesprochen haben, beinhaltet letztendlich drei verschiedene Ebenen. Es geht einmal um die Versorgungspauschale oder Jahrespauschale, was das für die einzelne Praxis bedeutet. Dann gibt es noch eine Diskussion um die Inanspruchnahme der Hausärzte, weil einige Patienten mehr als einen Hausarzt haben. Und es geht um die Vorhaltepauschale. Das sind das entspricht der jetzigen Versorgungspauschale der 0,3040. Fangen wir mit der Versorgungspauschale an. Die Versorgungspauschale bedeutet, dass ein Patient, der ein bestimmtes Kriterium einer chronischen Erkrankung erfüllt, dass der nicht mehr so oft in die Praxis kommen muss und dass er dann, wenn er nicht oft in die Praxis kommt, eine Jahresvergütung bekommt. Und das ist natürlich durchaus spannend, weil wir in unserer Praxis durchaus Patienten haben, die nicht häufig in die Praxis kommen müssen. Nehmen wir mal die Schilddrüsenpatienten so als klassisches Beispiel. Mhm. Das heißt, dass wir hier tatsächlich die Praxis ein Stück weit entlasten können. Und die KBV hat jetzt gesagt, die Krankenkassen werden ja nicht viermal pro Jahr ausrechnen und hat dreimal Anwendung. Aber die Ausgestaltung der Versorgungspauschale, die ist eigentlich noch gar nicht stichreif. Also die KBV geht hier ein Stück weit ohne Not in eine Vordefinition für die Krankenkassen. Und da wünscht man sich doch eher, dass diese Gefahr aufgegriffen wird, dass man darüber diskutiert und da entsprechend versucht, darauf einzuwirken. Denn das System ist gut und die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat ja auch keinen Alternativvorschlag. Wir haben das Jahresrezept, das wir den Patienten ausstellen können. Diese Patienten würden dann gar nicht mehr in die Praxis kommen und die Praxen, die das ausstellen würden, würden alles verlieren. Also Kassenärztliche Bundesvereinigung bietet genau für ihre Patienten, über die wir da diskutieren, gar keine vernünftige Alternative an. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir da in das Gespräch gehen und zusammen mit der KBV und der Hausärzteverband, der Hausärztinnen und Hausärzteverband da entsprechend auf das Gesetz und auf die genaue Umgestaltung einwirken.
Das würde ja dann auch im Bewertungsausschuss noch konkretisiert werden dann, oder?
Das muss alles konkretisiert werden, natürlich klar. Ja, und wenn man natürlich aber den Krankenkassen vorneweg schon so eine Art Worst-Case-Szenario vorrechnet, dann wird das mit Sicherheit
auf einmal Diskussionsrealität werden. Das ist natürlich, das hätte ich mir jetzt eher als interne Diskussion gewünscht.
Also da gibt es tatsächlich einen Dissens zwischen Hausärzten und KV-Systemen. Sie hätten gesagt, wir wollen erstmal, oder Sie wissen es noch nicht, ob es einen Dissens gibt.
Nein, das ist kein, eigentlich ist das kein Dissens. Die Kaufmännische Bundesverein sieht da eine gewisse Gefahr und lehnt das grundlegend ab. Und eigentlich hätte man zu diesem Stadium, wir reden ja von einem geleakten Entwurf eines Referentenentwurfs. Dieser Referentenentwurf ist ja noch nicht mal ein echter Referentenentwurf. Und zu diesem Stadium muss man auf die Politik zugehen, auf das Bundesministerium für Gesundheit und muss mit denen über diesen Referentenentwurf diskutieren. Das ist eigentlich normaler Usus und nicht das bereits schon als Realität definieren.
Mhm. Aber Sie haben jetzt angefangen mit der Versorgungspauschale, nicht?
Mit der Versorgungspauschale, genau. Und da schließt sich natürlich jetzt der spannende Punkt an, wenn ich jetzt Patienten habe, die mehr als einen Hausarzt haben. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat ungefähr 1,45 Hausärzte pro Patient ausgerechnet.
Ja.
Das ist natürlich auch eine Entwicklung, wo wir uns fragen müssen, wollen wir das? Und die nächste Frage, die sich stellt, ist, welche Praktiken sind das denn? Wenn auf Hausärztlichen sitzen auch Schmerztherapeuten, Diabetologen. Wir haben durchaus auch fachärztliche Internisten, die auf einem Hausärztlichen sitzen, aber doch eher fachärztlich tätig sind. Die rechnen natürlich diese Leistung auch ab. Mhm. Das heißt, wir müssten eigentlich hier erst einmal eine genauere Definition geben. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat jetzt gesagt, dass das ganz viele Pendler sind. So viele Pendler gibt es nun auch nicht, die mehrere Hausärzte haben.
Ja, Sie haben auch gesprochen von Vertretungsärzten, nicht? Und da ist es ja eigentlich ein ganz normaler Vorgang, oder?
Richtig, genau. Da ist ein ganz normaler Vorgang. Und da muss man tatsächlich nicht das nochmal im Detail angucken. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat auch hier durchaus einen wichtigen Punkt aufgemacht, den man diskutieren muss, den man sich genauer angucken muss, den man aber nicht so plakativ ausrollen kann.
Mhm. Gut, und dann geht es um die, oder fangen wir nochmal anders an. Welche Praxen würden denn nach dem KV-Szenario potenziell verlieren? Wo läge die große Umverteilung?
Naja, da müssten wir jetzt noch den letzten Punkt mit rein, und die Vorhaltepauschale, und dann haben wir das System. Und das sind diese Punkte, die besonders kritisch sind. Jede Praxis soll 10 Hausbesuche erfüllen, eine Samstagssprechstunde oder Abendsprechstunde anbieten, geriatrische, palliativmedizinische Leistung. Auch hier ist es natürlich wichtig, dass man tatsächlich eine Ausgestaltung diskutiert. Die KBV und das ZI haben hier jetzt zum Beispiel den Patienten diskutiert, die mit Hausbesuchen versorgt werden müssen. Diese Zahl steht weder im Referentenentwurf noch sonst wo. Das hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung rausgenommen. Ich hätte mir jetzt eher eine Statistik gewünscht, wo man sieht, wie viele Praxen erfüllen das Kriterium, denn wenn man ein Hausbesuch, 5 Hausbesuche, 10 Hausbesuche.
Ja.
Also da könnte man durchaus eine feinere Differenzierung machen, um dieses Thema tatsächlich mal vernünftig zu diskutieren. Von 10 Hausbesuchen, das ist tatsächlich jetzt zum Beispiel eine Vorgabe der KBV. Und die Samstagssprechstunde, da sind sich eigentlich alle einig, dass die abgelehnt werden muss. Auch da haben wir eigentlich mit dem Hausärzte- und Hausärzteverband und der KBV, eigentlich gehen wir da Hand in Hand, was dieses Thema betrifft. Und die Samstagssprechstunde ist für die meisten Praxen nur erfüllbar, wenn dafür in der Woche die Sprechstunde geschlossen wird.
Ja, okay.
Ja, das also allein von Arbeitszeitgesetzen hier können wir die MFAs, die medizinischen Fachangestellten, ja nicht auf einmal von 5 auf 6 Tage die verarbeiten.
Nee, das würde die Kosten natürlich erhöhen, ja.
Das würde völlig erwähnen. Also das heißt, mit anderen Worten, diese Samstagssprechstunde, so wie im Gesetz steht, ist nicht wirklich vernünftig definiert und konkretisiert. Und es würde überhaupt nichts bringen, wenn man sagt, okay, der Arzt macht am Samstag Sprechstunde und hat dafür am Mittwoch geschlossen. Oder am Montag wäre noch schlimmer. Ja? Und es sollte jeder Hausarzt an einem anderen Tag geschlossen, damit er den Samstag hat. Also das ist tatsächlich an ein eher sehr illusorische Geschichte. Größere Praxen können das vielleicht umsetzen, kleinere nicht.
Ja.
So, und jetzt kommen wir zu der Frage, welche Praxen verlieren und welche nicht. Und da hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung, oder da halte ich die Berechnung für nicht wirklich plausibel, weil sie so viele Verträge nachnimmt. Mhm. Und bei der Versorgungspauschale hat sie ja die Abstaffelung der Chronikerziffern auf 3-mal pro Jahr herabgesetzt.
Ja.
Das ist aber noch gar nicht definiert. Das ist eine Annahme der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und genauso bei der Inanspruchnahme muss man sagen, wir wollen ja die Hausärztenpraxen entlasten. Und das ist eigentlich ein Irrsinn, wenn jeder Patient 1,5 Hausärzte hat.
Mhm.
Also auch hier ist tatsächlich eine Steuerung. Und das ist ja eine der Diskussionen, die wir auch in den Notaufnahmen haben. Eine Steuerung der Patientenströme durchaus wichtig und sinnvoll.
Ja.
Und bei der Vorhaltepauschale hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung auch mit einem Alles-oder-Nicht-Prinzip gerechnet. Also eine Praxis, die alles erbringt, die kriegt die 0,30-40 voll ausgezahlt. Ja. Und die Praxen, die diese Kriterien der Vorhaltepauschale nicht erbringen, kriegen die nicht ausgezahlt. Und das im Referentenentwurf steht etwas von einer gestaffelten Vergütung.
Ja.
Und das wäre jetzt durchaus interessant, hier eher verschiedene Szenarien durchzurechnen und dass man mit dem Hausärzten und Hausärzteverband und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sich das wirklich im Detail anguckt, um sich zum einen zu positionieren zum Referentenentwurf und zum anderen natürlich auch dann gemeinsame Verhandlungen, die später erfolgen werden, wenn es um die Ausgestaltung geht, auch gemeinsam voranbringen zu können.
Ja, das wird noch spannend dann im Bewertungsausschuss, nicht? Die Kassen werden da ja wahrscheinlich wie immer ziemlich hartleibig sein, oder?
Ja, es ist eine Illusion zu glauben, dass die da unsere besten Freunde sind. Und soweit ist natürlich dieses Szenario ein wichtiger Punkt, den wir entsprechend diskutieren müssen. Aber hier geht es vor allem darum, dass man die Gefahren erkennt, dass man entsprechend darauf einwirkt und nicht das Ganze direkt vom Tisch fliegt. Das, was die KBV beschreibt mit Abrissbürden, das hat sie eigentlich selbst auch gemacht.
Ja, insofern wäre es eigentlich noch gar nicht nötig gewesen, jetzt schon in Panik zu verfallen. Das wäre jetzt so Ihr Fazit, kann man das so sagen?
Ja, Panik klingt nie etwas. Wir sind uns alle einig, seit Jahren, jeder Hausarzt, mit dem ich rede, sagt, das System muss umgebaut werden.
Ja.
Und jetzt haben wir endlich die Gelegenheit, ein System umzubauen, gerade im hausärztlichen Bereich, was wirklich dringend notwendig ist, wo sich alle einig sind. Und da ist tatsächlich jetzt so ein Schnellschuss eher ungünstig, sondern es geht eher darum, dass wir diese Vorschläge jetzt an Lauterbach gemeinsam diskutieren und dann das Ganze in einen Referentenentwurf bringen, der ja auch im Bundestag nochmal diskutiert wird, der dann entsprechend tatsächlich die hausärztliche Versorgung voranbringt.
Dann kommen wir jetzt vielleicht nochmal zu den weiteren Inhalten des GVSG. Ich gebe Ihnen, ja, sagen wir, 2 Sätze für jeden Punkt.
Ja, gerne.
Gesundheitskioske.
Interessanter Ansatz. Es ist ja von Pflegekräften geführt und wird im Grunde genommen vor allen Dingen sozialmedizinische Beratung und kleinere medizinische Routineaufgaben anbieten können. Hier muss man gucken, wie die Kommunen sich aufstellen und solche Gesundheitskioske aufbauen. Der einzige Streitpunkt ist, was sind einfache medizinische Routineaufgaben? Das ist nicht definiert.
Aha. Primärversorgungszentren.
Das ist mit Sicherheit der spannendste Punkt, finde ich zumindest persönlich, weil wir hier tatsächlich größere Strukturen der interprofessionellen Zusammenarbeit aufbauen können. Das ist auf jeden Fall ein ganz positiver Ansatz, den wir auch im Bundesverband verfolgen. Da verweise ich jetzt mal ganz kurz auf das HEPI-Modell, die hausärztliche Primärversorgung.
Mhm. Regionalisierung.
Das ist das fantastischste Konstrukt, möchte man mal sagen. Das ist am wenigsten definiert.
Ja.
Hier können mehrere Kommunen und kreisfreie Städte sich zu einer Gesundheitsregion zusammenschließen und parallel zur Regelversorgung, also zur KV, eigene Verträge mit den Krankenkassen generieren, an denen dann Patienten und Ärzte freiwillig teilnehmen. Da kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, was die Kommunen tatsächlich den Ärzten anbieten, damit sie daran teilnehmen und den Patienten. Denn die Krankenkassen werden mit Sicherheit mit den Kommunen nicht teurere Verträge als mit der KV abschließen.
Mhm. Ein anderer Punkt sind noch die höheren Bagatellgrenzen für Regresse.
Naja, das war ja schon immer so ein Schildbürgerstreich in der Regressbehandlung, dass der durchschnittliche Regress zwischen 300 und 350 Euro kostet und die meisten Regresse, knapp 80%, deutlich unter dieser Grenze liegen. Das heißt, das ganze Regressgeschäft war eigentlich eher ein Zuschussgeschäft und eher eine Gängelungsmaßnahme als tatsächlich eine Steuerungsfunktion.
Ja, fand ich sehr interessant in der Begründung zu lesen, dass wenn 80% der Regresse wegfallen, dass dann Mehrkosten von 3 Millionen Euro den Kassen entstehen, netto. Also das ist dann wirklich eine sinnvolle Maßnahme.
Man muss immer ein bisschen aufpassen. Wir neigen dazu, in der Medizin immer diese großen Kostenblöcke zu nennen. Aber man muss eben gucken, das verteilt sich auf 55.000 Hausarztpraxen, die ein Jahr lang knapp 80 Millionen Menschen versorgen, jährlich in ihrer Praxis.
3 Millionen ist nichts eigentlich, ne?
Genau, da ist 3 Millionen tatsächlich ein erschreckend geringer Betrag.
Ja. Dann noch ein Punkt. Homöopathie bleibt nun doch erhalten als Kassenleistung, zumindest noch mit einem kleinen Fragezeichen versehen, aber ist ja rausgefallen aus dem Gesetzentwurf. Finden Sie es gut?
Da möchte ich mich jetzt nicht als Verbandschef äußern, sondern persönlich zu Stellung nehmen und finde das sehr gut und begrüße das. Hier geht es letztendlich um eine freie Ausübung des Berufes. Inhaltlich muss man jetzt sagen, kann man zur Homöopathie stehen, wie man will. Ich stehe da sehr kritisch. Wir bieten das in unserer Praxis nicht an, aber die Freiheit sollen die Kollegen lassen. Ob das jetzt zwingend erstattet werden muss, das ist wiederum eine Diskussion, die Lauterbach gerne mit den Krankenkassen führen kann. Das ist so ähnlich wie Osteopathie, was die Krankenkassen ja auch anbieten, für einen Attest, was wir Ärzte im Grunde genommen auch als völlig sinnbefreiten Kontakt in der Praxis haben. Die Patienten kommen rein, sagen, sie hätten gern so einen Attest. Da muss das geschrieben werden, nachgefragt werden, ausgedruckt werden. Letztendlich können die Krankenkassen das, wenn sie das finanzieren wollen, selbst finanzieren.
Ja. Und dann vielleicht die letzte Frage zum GVSG. Sollte die Entbudgetierung vorgezogen werden, damit sie nicht hängen bleibt im Gesetzgebungsprozess?
Ja, wir haben bei den Kinderärzten gesehen, dass die Politik durchaus sehr schnell reagieren kann, wenn sie denn möchte. Hm. Man muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Debatte anguckt, dann hat die Politik immer noch nicht verstanden, dass das ambulante System tatsächlich akut gefährdet ist. Also die Versorgung ist gefährdet. Es fehlen in der Versorgung mittlerweile Tausende von Hausärzten deutschlandweit, Stellen, die unbesetzt sind. Das mag jetzt sein, dass das im Moment nur strukturschwache Regionen sind, wo die mediale Aufmerksamkeit nicht so groß ist. Aber das beginnt nach und nach in die Städte zu rücken. Und man muss einfach sagen, jede Arztpraxis, die ohne Nachfolger aufhört, ist nicht schnell wieder aufzubauen.
Mhm. Dann kommen wir jetzt noch zu einem anderen Punkt, Herr Sommerbrot. Es läuft ja nicht alles nach dem Willen der Hausärztinnen und Hausärzte. Das sieht man ja schon an Themen wie den Kiosken. Aber auch das Krankenhausreformgesetz hat mit einer schlechten Überraschung, sagen wir mal, für Hausärztinnen und Hausärzte aufgewartet. Die hausärztliche Versorgung durch Krankenhäuser und nicht nur in unterversorgten Gebieten. Können Sie dem etwas abgewinnen?
Also grundsätzlich ist die Verzahnung von stationären Krankenhausbehandlungen und der ambulanten Versorgung zu begrüßen.
Ja.
Wir brauchen da eine bessere Verzahnung, wir brauchen da mehr Durchfluss und wir brauchen mehr Gespräch auf beiden Seiten der Sektoren. Das ist erstmal grundsätzlich zu begrüßen. Ja. Das Problem ist, dass die Krankenhäuser hier mit einem gewissen Bonus behaftet werden. Also sie bekommen zum Beispiel die allgemeinmedizinische Weiterbildung unbefristet und unbedingt und auch die Versorgung wird unbefristet und unbedingt vergeben. Wenn man sich das Gesetz durchliest, dann hat man das Gefühl, als wenn der Gesetzgeber sich vorstellt, dass ein Krankenhaus in der Ambulanz eine hausärztliche Praxis ersetzen kann. Aber hausärztliche Medizin ist eben nicht Ambulanzmedizin. Da gibt es einen riesen Unterschied. Die Patienten müssen eben tatsächlich sehr engmaschig gesehen werden, regelmäßig visitiert werden, der ganze Papierkram muss erfüllt werden. Also all das muss das Krankenhaus machen. Und wenn das Krankenhaus eine hausärztliche Praxis betreibt, dann ist der Kollege für nichts anderes mehr verwendbar. Also die Vorstellung, dass dann im Haus, im Krankenhaus ambulante und stationäre Versorgung verzahnt wird, das muss das Krankenhaus erstmal zeigen. Das ist ja auch schon im Krankenhaus mitunter schwierig, dass zwischen zwei verschiedenen Fachbereichen eine Kooperation entsteht, weil einfach die Kollegen gar keine Zeit haben.
Die Besetzung, die wechselt ja dann auch ständig in der Klinik. Wie kann dann eigentlich eine echte allgemeinmedizinische Versorgung funktionieren, wenn oder entstehen, wenn ständig andere Ärztinnen oder andere Ärzte für einen Patienten dann am Ende zuständig sind? Wie sehen Sie das?
Das ist so aus dem Gesetz gar nicht herauszulesen. Das ist, wie gesagt, also man liest das Gesetz, dass die hausärztliche Medizin im Rahmen der Ambulanzversorgung erbracht werden kann. Ja. Und das kann es definitiv nicht. Und da ist sicherlich der größte Bruch. Und es entsteht es könnte hier auch eine gefährliche Konkurrenzsituation entstehen, da ja die Beschäftigungsgruppen, also die Tarifkostenrefinanzierung in den Krankenhäusern komplett über das Land läuft, beziehungsweise über die Vergütung der Krankenkassen läuft, während bei Niedergelassenen das eben nicht so stattfindet. Und das ist durchaus ein Wettbewerbsnachteil, wenn es um Personal geht. Ja. Und Krankenhäuser sind einfach nicht Teil einer wohnortnahen Versorgung im hausärztlichen Sinne. Also wenn man sich dann anguckt, nehmen wir Wiesbaden als Beispiel, die haben 3 Krankenhäuser, aber 200 verteilte Hausarztpraxen in Wiesbaden für das gesamte Stadtgebiet. Wenn man die jetzt auf die 3 Krankenhäuser konzentrieren würde, wäre das fernab einer wohnortnahen Versorgung. Und die Kollegen im Krankenhaus müssten ja auch Hausbesuche erbringen.
Ja, und wenn man das auf Wiesbaden sieht, dann sind die Entfernungen ja vielleicht sogar noch halbwegs erträglich. Aber wenn es dann um ein Kreiskrankenhaus geht, das für manche Leute dann 20, 30 Minuten entfernt ist und das dann die primärärztliche Versorgung übernehmen müsste, dann wäre das ja eigentlich ja ein kompletter Rückzug aus der Fläche.
Ja, das habe ich mit einem Kollegen, der auf dem Land arbeitet, in Hessen mal verglichen und wir kamen lustigerweise auf dieselben Zeiten. Mhm. Ich fahre zwar weniger Kilometer, verbringe aber mehr Zeit an Ampeln und bei der Suche nach einem Parkplatz und er fährt halt mehr Kilometer. Also das ist grob wie gedupft.
Und wie wäre es denn, wenn eine solche Möglichkeit für Krankenhäuser gegeben würde, wenn es tatsächlich ein unterversorgtes Gebiet gibt und vielleicht auch in Absprache mit den Beteiligten vor Ort. Da wären wir ja dann wieder bei der Regionalisierung. Kann man sich das vielleicht vorstellen?
Zu wenig Ärzte sind zu wenig Ärzte. Also die Problematik ist, es fehlen Hausärzte. Ein fertiger Internist im Krankenhaus, die gibt es ja fast nur noch als Gebietsinternisten, der kann nicht gleichzeitig einen hausärztlichen Primärversorger ersetzen. Denn das ist tatsächlich, wir haben hier pro Beratungsanlass ja auch orthopädische Fragestellungen, HNO-ärztliche Fragestellungen. Also das ist tatsächlich doch ein sehr breites Bild, das jetzt so einfach aus dem Krankenhaus nicht abgedeckt werden kann.
Und dann wären wir vielleicht wieder bei den zusätzlichen Studienplätzen, die finanziert werden sollen, auch über das GVSG, teilweise von den Krankenkassen. Das wäre dann der nächste oder letzte Punkt, der vielleicht dann auch anderweitig nochmal diskutiert werden muss. Was meinen Sie?
Die Studienplätze ist eine Forderung. Ja, wir brauchen mehr Studenten, das ist sicherlich richtig, aber wir brauchen auch eine Steuerung der Studenten, wenn sie fertig sind, in welche Fachbereiche sie gehen. Ja. Also man muss den Studenten, den fertigen Studenten, im Moment lässt man sie einfach ins System fallen und lässt sich überraschen, wo sie denn rauskommen. Ja. Aber man muss ganz ehrlich sagen, der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass man schon frühzeitig auf die Studenten zugeht, Anreize schafft und tatsächlich diese Fachgebiete, in denen sie später arbeiten können, auch besser repräsentiert. Und das ist ja genau die Forderung, die wir an das Medizinstudium haben, die Allgemeinmedizin, die universitär einfach schlecht darstellt, entsprechend im Studium besser zu fahren können.
Das ist eine große Aufgabe in der Tat. Da spielt dann auch die Fachgesellschaft DGAM vielleicht eine Rolle, um das dann in die Tat auch umzusetzen. Herr Sommerbrot, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Wir sehen uns bestimmt auf der Frühjahrstagung des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands in Leipzig. Sicher bei ganz ähnlichen Themen, wie wir sie heute angeschnitten haben. Bis dahin alles Gute für Sie.
Herr Gerloff, ich danke Ihnen für das Gespräch. Wiederhören.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.